ISIS Aiens US Indonesia Sejahit Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 27. Juni 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nono Norsia, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, US Horensi Distrik Thailand. Präsident fordert die Garantie der Sicherheit von tausenden Delegierten des IWF-WB-Treffens auf Bali auf. Gleichzeitige Wahlen müssen demokratisch stattfinden. PKS, gleichzeitige Wahlen werden gut stattfinden. Indonesien erfüllt internationalen Standard bei dem LRT-Bau. Industrieministerium begrüßt positiv die Herausgabe des Steuereinkommensreduzierung auf 0,5%. Das ASAPP 2018 wird zum Aufbau der Nahrungssicherheit in Asien beitragen. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat aufgefordert, dass die Sicherheit von 15.000 Delegierten der Teilnehmer des jährlichen Treffens des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank aus 189 Ländern auf Bali im Oktober 2018 gewährleistet werden könne. Dies sagte Präsident Joko Widodo bei der Sitzung angesichts der Vorbereitung dieses jährlichen Treffens am Dienstag in Jakarta. Er sagte dazu weiter, dass die Veranstaltung des Treffens bald stattfinden werde. Deshalb müssen alle Herausforderungen oder Probleme in Bezug auf die Vorbereitungen des Treffens so schnell wie möglich gelöst werden. Bei dieser Sitzung waren der Koordinationsminister für Wirtschaft Darmin Nasution, der Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto, der Koordinationsminister für Maritimen Angelegenheiten Luhut Panjaitan, die Finanzministerin Sri Mulyani und der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi anwesend. Die gleichzeitigen Wahlen der Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister fanden heute am Mittwoch, den 27. Juni 2018, in 171 Gebieten in ganz Indonesien statt. Die Regierung hat dazu heute als der nationale Feiertag festgelegt. Die Wähler haben die Regionalsleiter in 17 Provinzen, 115 Bezirken und 35 Städten ausgewählt. Es bleibt zu hoffen, dass das demokratische Fest demokratisch stattfinden könnte. Die Wähler könnten auch ihr Wahlrecht sicher, frei und ohne Einschüchterung geben. Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission KPU betragen die gesamten Wähler in der Wahlliste 152.067.680 Personen. KPU set sich zum Ziel, dass der Rang der Teilnahme des indonesischen Volkes an den Wahlen etwa 77,5% betrage. Der indonesische Innenminister Cahyo Kumolo hat ermahnt, dass die gleichzeitigen Wahlen am 27. Juni 2018 demokratisch stattfinden müssen und die Wähler frei sein müssen, ihre Regionalsleiter auszuwählen. Der Präsident der Gerechtigkeit und Wohlstandspartei PKS, Muhammad Sohibul Iman, ist davon überzeugt, dass die Veranstaltung der gleichzeitigen Wahlen der Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister am 27. Juni 2018 sicher und gut stattfinden werde, da die Demokratie in Indonesien sich gut entwickelt hat. Dies sagte Sohibul Iman gestern in Jakarta, als er 14 Botschafter und Diplomaten der Europäischen Union EU im PKS-Büro empfing. Er sagte dazu, im Allgemeinen die EU-Botschafter die Situation der gleichzeitigen Wahlen in Indonesien am 27. Juni erfahren möchten. Er forderte die EU-Länder auf, um sich Sorgen um die Wahlen nicht zu machen. Im Zufolge nehmen die EU-Länder die große Rücksicht auf die Politik Indonesien. Vorher hat der Vizepräsidente des indonesischen Parlaments, Taufik Kurniawan, verschiedene Volkskreise in Indonesien ermahnt, um Wahlunterschiede bei der Veranstaltung der gleichzeitigen Wahlen in Indonesien zu respektieren. Indonesien hat den internationalen Standard angesichts des Aufbaus der Leichtbahn, Light Rail Transit, LRT, erfüllt. Dies sagte der indonesische Koordinationsminister des maritimen Bereiches, Luhut Panjaitan, um die Aussage der Politiker in Bezug auf den LRT-Aufbau zu dementieren. Die Politiker sagten, dass der LRT-Bau zu viel koste, da es ein Bemühen gebe, den Investitionswert des Projektes zu erhöhen. Nach der gültigen Information werde der LRT-Projektbau den Investitionswert von 28 Millionen US-Dollar pro Kilometer brauchen. Auch die Baukosten werden im Vergleich zum Bau im Land sich erhöhen. Zurzeit wird das Massentransportnetz und zwar LRT Palembang in Sumatra, LRT Jakarta und LRT Jakarta Bogor Depok und Bekasi Jabodetabek gebaut. Dieser Bau dient dazu, den Verkehrsstau zu bewältigen und den Event des Sportfestes Asian Games 2018 zu unterstützen. Das indonesische Industrieministerium begrüßt positiv die Herausgabe des Beschlusses über die Einkommensteuerermäßigung für Klein- und Mittelständige Unternehmen von 1% auf 0,5%. Die Generaldirektorin für Klein- und Mittelständische Unternehmen im indonesischen Industrieministerium, Gati Wibawaningsih, erklärte in Jakarta, dass die einheimischen Unternehmen schon lange auf den Beschluss warten, denn dieser werde die Belastung der Klein- und Mittelständischen Industrie erleichtern und große Auswirkungen haben. Am Freitag, den 22. Juni 2018, hat der Präsident Joko Widodo eine Regierungsverordnung Nummer 23/2018 erklärt. Es steht darin, dass das Finanzsteuereinkommen von 0,5% für Unternehmen mit dem maximalen Umsatz von 4,8 Milliarden Rupiah oder 340.000 US-Dollar in einem Jahr auferlegt werde. Diese Verordnung wird ab 1. Januar 2019 in Kraft treten und ist ein Ersatz der Regierungsverordnung Nummer 47 von 2013. Gabi Wibawaningsih hofft, dass die Implementierung des Beschlusses einen Beitrag der Klein- und Mittelständischen Unternehmen für die nationale Wirtschaft und die Armutsreduzierung leisten könnte. Der Verband Indonesischer Landwirte HKTI wird das Asiatische Agrarkultur- und Nahrungsforum ASAFF veranstalten. Das Forum wird vom 28. bis 30. Juni 2018 im Jakarta Convention Center JCC stattfinden. Das Forum hat zum Thema Transforming Challenges into Opportunities, Agricultural Innovation and Food Security, das Verwandeln der Herausforderungen in Chancen, Agrarkulturinnovationen und Ernährungssicherheit. Es gibt 5 Hauptprogramme bei diesem Forum. Es handelt sich dabei um die Asiatische Nahrungskonferenz, die Asiatische Landwirtschaft Expo, das Geschäftsforum, das Essfestival und die Verleihung des Preises für Landwirtschaft Innovation. einige Experten aus dem Inland und einigen asiatischen Ländern werden Vorträge dabei halten. Der Leiter von dem HKTI, der ehemalige General Modoko und der Vertreter der UN Landwirtschaftsorganisation FAO für Indonesien und Timor-Leste, Stephen Ruckhagard, werden wichtige Sprecher bei diesem Forum. In seiner Erklärung sagte Modoko, dass der HKTI das ASAFF-Forum veranstalte, um die Stärke der Nahrung und Landwirtschaft in den asiatischen Ländern auszubauen. Liebe Zuhörer der Simulation, hören Sie nun das Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 83%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai yang terbaik. Show.
komentar. Di Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Die Rolle der Türkei im Konflikt Syriens nach der Wiederwahl Erdogans. Die Türkei wird wieder von Recep Tayyip Erdogan geleitet, nachdem er 15 Jahre lang in einem Land, das zwischen Asien und Europa liegt, zum Herrscher wurde, gewann Erdogan bei der Parlamentswahlen am Sonntag, den 24. Juni. Recep Tayyip Erdogan wird wieder der türkische Präsident für die nächste Amtszeit, nachdem er die Stimmenmehrheit errungen hat. Mehr als 56 Millionen Türken haben ihre Stimmen bei ersten Demokratie festgegeben, seitdem die Türkei das Regierungssystem von parlamentarischen System zum Präsidialsystem geändert hat. Die Änderung der Regierungssystem kam aufgrund des Referendums im letzten Jahr. In früheren Wahlen besiegte Erdogan auch seinen Rivalen, darunter den politischen Hauptgegner Muharrem İnce. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass Erdogan mit 52,5% der Stimmen sicherlich zum Präsidenten gewählt wird, während Muharrem İnce 31,5% erhielt. İnce ist der türkische Präsidentschaftskandidat, das die säkuläre Gruppe aus der Volksrepublikpartei CHP vertritt. In seiner Siegesrede versprach Erdogan, die Bemühungen zur Befreiung Syriens fortzusetzen und die Rückkehr von Flüchtlingen aus diesem Land, die jetzt in einigen Ländern einschließlich Westeuropa zurückzubringen. Die erste politische Erklärung ermutigte nicht nur seine Wähler, sondern wurde auch ein außenpolitisches Zeichen für Erdogan, das insbesondere mit dem Konflikt in Syrien verbunden ist. Dieser Konflikt hat Tausende von Einwohnern getötet und durch diesen Konflikt fliehen viele seiner Bürger, um ins Ausland Sicherheit zu suchen. Die Erdogan-Bestätigung wird sicherlich die Aufmerksamkeit verschiedener Länder wie die Vereinigten Staaten, Russland, der Iran und Saudi-Arabien sein, die jetzt sich im Syrien-Konflikt verwickeln. Die unterstützenden Länder der Regierung von Präsident Assad in Syrien, Russland und dem Iran hätten möglicherweise bereits einen Plan gegen Erdogans zukünftige Schritte. Die Türkei unter Erdogan wird sich in Zukunft weiterhin darum bemühen, sich bei der Lösung des Konflikts in Syrien zu einem zunehmend aufstrebenden Land zu machen. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 27. Juni ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit der Ernennung des General Sudirman am 27. Juni 1947. Der erste indonesische Präsident Soekarno ernannte General Sudirman zum Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI in Yogyakarta am 27. Juni 1947. General Sudirman war am 24. Januar 1916 in Bodas, Kranakjati, Imbercik, Purbalingga in Central Java geboren und starb am 29. Januar 1950 in Magelang, Central Java, im Alter von 34 Jahre. General Sudirman ist ein nationaler Held, der in der Revolutionszeit für Indonesien kämpfte. In der indonesischen Kampfgeschichte war er der erste und jüngste indonesische General. Als er 31 Jahre alt war, wurde er zum General ernannt. Obwohl er unter schwerer Tuberkulose litt, nahm er an dem Guerillakrieg teil, um die indonesische Unabhängigkeit zu verteidigen. Im Jahr 1950 starb er an der Tuberkulose und wurde im Heldenfriedhof Kusuma Negara in Semaki, Yogyakarta, begraben. Wir kommen nun zu dem ersten Nuklearkraftwerk, das Strom in der Menge von 5 Kilowatt produzieren könnte. Am 27. Juni 1954 wurde das Nuklearkraftwerk von Obninsk in der Sowjetunion das erste Nuklearkraftwerk auf der Welt, das Strom von 5 Kilowatt produzierte. Zwei Jahre später wurde ein Nuklearkraftwerk gebaut und mit unterschiedlicher Funktion in Großbritannien in Betrieb gesetzt. In Frankreich wurde das erste Nuklearoperationszentrum zur Produktion in Chinon im Jahr 1963 eingesetzt. Das Modell der Nukleartechnologie wurde dann ein Trend für die Energie in der ganzen Welt, obwohl die Kosten für Konsum und Produktion sich in den 70er und 80er Jahren erhöhten. Als er zur Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 kam, bewirkte die Explosion des Nuklearkraftwerkes, dass die Menschen über die Nuklearnutzung als Energiequelle begannen nachzudenken. Wir schließen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Angriff der USA gegen Bagdad. US-amerikanische Kriegsschiffe feuerten 23 Mars-Flugkörper auf die Zentrale des irakischen Geheimdienstes in Bagdad ab. Der Angriff wurde durchgeführt, da die USA das Regime von Saddam Hussein besuldigten in einem Mordversuch gegen den US-Präsidenten George Bush Senior, als er einen Besuch in Kuwait im April 1993 abstattete, beteiligt gewesen zu sein. Bei diesem Angriff kamen 6 Zivilbürger ums Leben und wurde ein irakisches Sicherheitsbüro zerstört. Die Alliierten flogen bereits im Januar 1993 Angriffe, weil irakische Soldaten in Kuwait eingedrungen waren. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Sima Indonesien, hören Sie nun das Programm Unser Indonesien mit dem Thema Das Landwirtschaftsministerium veröffentlicht die Reisart Gogo mit hoher Produktivität. Das Landwirtschaftsministerium hat kürzlich neue Sorten von ertragsreichem, kurzlebigem Rohreis für die Landwirtschaft auf trockenem Land, genannt Inpago, veröffentlicht. Der Hochlandsreis Gogo oder Trockenreis ist Reis, der auf Feldern und Hügeln und nicht in Reisfeldern, die viel Wasser benötigen, angebaut wird. Der Leiter des Indonesischen Zentrums für landwirtschaftliche Bodensätze, Forschung und Entwicklung, Professor Dr. Dedi Nursyami, sagte in einer schriftlichen Meldung in Jakarta, dass das Landwirtschaftsministerium durch diese neue Reisorte mehr Selbstvertrauen habe, Indonesien als Nahrungsscheune 2045 durch die Nutzung von trockenem Land, Sumpfland und Bewässerungsland zu realisieren. Er fügte hinzu, dass jedes potenzielle Land aufgrund der überlegenen Orte, die bereits verfügbar ist, eingesetzt werden solle. Bislang verlassen sich indonesische Bauern nur auf bewässertes Land. Nun sei das Potenzial an trockenem Land für die Entwicklung von Gogo-Reis sehr groß. Von den 80 Millionen Hektar Trockenland eignen sich bis zu 24,7 Millionen Hektar für Hochlandreis. Dabei verteilen sich 21 Millionen Hektar
of Trockenlands und 3,7 Millionen Hektar of Trockenes Land mit zudem trockenem Klima. Dedi Fugte hinzu, nach dem Forschungsergebnis der Agentur für landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung kann der Gurkenreis mit dem Ertrag von 7 bis 10 Tonnen Reis pro Hektar im Alter von 110 Tagen geerntet werden. Dedi glaubt, mit der Produktion von 4 Tonnen Reis pro Hektar habe Indonesien einen Nahrungsmittelüberschuss. Diese Reissorte ist besser als lokale Sorten von nur 1 bis 2 Tonnen pro Hektar mit 6 Monaten Erntezeit. Inzwischen sagte der Direktor des Archäologischen Instituts Indonesiens Inagri Syahroni SP, die Existenz der neuen Reissorte breche die Annahme des Welternährungsorganisation, worin nur aus bestimmten Reisfeldern Nahrung realisiert werden könne. Syahroni Fufot, früher waren nur Reisfelder eine Hoffnung für Indonesien. Diese jetzt entdeckte Reissorte benötige nicht viel Wasser und könne überall gepflanzt werden. Der Gurkenreis wurde nur zur Hoffnung. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm stellen wir Ihnen interessante Reiseziele, Kunst und Kultur sowie die traditionelle Kue in Indonesien vor. Heute machen wir eine kulinarische Reise in die Provinz Zentraljava. Deshalb bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Außer über die Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung durch Website voinews.id/German hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerfreunde, die Provinz Zentraljava hat viele interessante touristische Objekte. Neben wunderschönem Naturtourismus hat Zentraljava historische, kulturelle und kulinarische Reiseziele. Viele Menschen erkennen, dass Zentraljava typische Lebensmittel sind, köstlich. Nehmen Sie zum Beispiel, Banyumas hat legendär typische Kue, nämlich Soto Bonjok. Liebe Zuhörer, Soto Bonjok zu probieren, können Sie Sokawera in Somagede im Bezirk Banyumas besuchen. An der Stelle ankommen muss man noch bis zum Dorf laufen. Allerdings jagen viele kulinarische Liebhaber diese Legende durch ihre Köstlichkeit. Wegen der Köstlichkeit der Kue sind die Liebhaber der Kue Soto Bonjok bereitwillig, früh am Morgen in Sokawera anzukommen und in Schlange zu stehen. Die Kue Soto Bonjok wird ausverkauft sein, wenn sie zu spät bzw. am Mittag kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Soto Bonjok hat eine Menge Sachen, die serviert werden, wie Bohnensprossen, Hühnerfleisch, Rindfleisch, sogar Knochen und Innereien. Dieser Soto hat auch seine eigene Einzigartigkeit.
meistens wird Soto in klare Brühe serviert. Die Brühe von Banyumas Essen wird mit Erdnussgewürz gemischt, bis seine Brühe viskoser ist. Würziger Geschmack auf dem Gewürz wird mit Körnern von Erdnuss kombiniert, um die Brühe zu sensibilisieren. Nicht nur das, eine andere Einzigartigkeit von Soto Bonjok wird nicht mit Reis statt Ketupat gegessen. Soto Bonjok ist leckerer, wenn es mit Mendoan gegessen wird. Mendoan-Wort ist abgeleitet aus der Sprache Banyumasan Mendo, die halb gebacken oder matschig bedeutet. Mendoan bedeutet kochen mit viel heißem Öl schnell, sodass die Gerichte nicht richtig gekocht werden. Die am häufigsten hergestellten Lebensmittelzutaten sind Tempeh und Tofu. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn du neugierig bist, Soto Bonjok zu schmecken, komm bitte nach Sokawera Somagede im Bezirk Banyumas, um einen Teil von Soto Bonjok zu genießen. Musst du in Übereinstimmung mit dem Zeug zahlen, das du auswählst. Aber du musst dir keine Sorgen machen, denn Soto Bonjok ist relativ billig, um 15.000 Rupiah bis 25.000 Rupiah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Stimme Indonesien des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Teh Manis, auf Deutsch Süßtee. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurzwelle 3325 kHz und auch über Livestream von news.id/German hören. Werden wir Ihnen ein Gespräch mit dem Thema Teh Manis auf Deutsch Süßtee vorstellen. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. Die Lage, das Haus von Joko. Die Familie von Joko feiert den islamischen Feiertag Lebaran, Tony Fifth Joko und Dinda, um Essen und Süßtee vorzubereiten. Dinda probiert den Süßtee aus.
Dinda, kamu anak keberapa?
Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak dan adikku semuanya laki-laki.
Jadi, kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu?
Iya.
Liebe Zuhörerinnen nachdem sie das Gespräch gehört haben, werde ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wiederhören. Tehnya kurang manis. Tehnya kurang manis. Auf Deutsch, der Tee ist nicht so süß. Gula. Gula auf Deutsch, der Zucker. Aku akan ambil gula. Aku akan ambil gula auf Deutsch. Ich will Zucker nehmen. Biar aku saja. Biar aku saja. Auf Deutsch, lass mich. Tadi gulanya aku simpan di atas meja. Tadi gulanya aku simpan di atas meja. Auf Deutsch, ich habe gerade den Zucker auf dem Tisch gelegt. Dialog Zak Dinda, biar aku saja, biar aku saja. Ode of Deutsch, lass mich. Astoni sagte, dass den Zucker nehmen will. Dieser Ausdruck wird angewandt, als jemanden anderer Person helfen möchte. Es findet aber im unformellen Zustand. Beispiel, biar saya saja yang memotong kue. Biar saya saja yang memotong kue. Auf Deutsch, lass mich den Kuchen schneiden. Anderes Beispiel, biar dia saja yang mengambil pisau. Biar dia saja yang mengambil pisau. Auf Deutsch, lass ihn das Messer nehmen. Des Weiteren haben Sie tehnya kurang manis und gulanya. Gulanya, auf Deutsch, der Tee ist nicht so süß und der Zucker gehört haben. Wenn Sie in einem Restaurant sind und süß Tee trinken möchten, aber Sie nicht so süß trinken möchten, sollten Sie sagen, gulanya sedikit saja oder gulanya satu sendok teh saja. Gulanya sedikit saja. Oder gulanya satu sendok teh saja. Oder auf Deutsch, der Zucker ist ein wenig. Oder mit einem Teelöffel Zucker. Wenn Sie Tee ohne Zucker trinken, sollten Sie sagen, Teh tanpa gula, oder nennt man Teh tawar. Teh tawar, auf Deutsch, Tee ohne Zucker. Oder teh tawar. Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, lass uns das Gespräch wieder hören.
Dinda, kamu anak keberapa?
Aku anak ketiga dari empat bersaudara. Kakak dan adikku semuanya laki-laki.
Jadi, kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu?
Iya.
Nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werde ich Ihnen eine Übung geben, die mit den gelernten Wörtern verbunden sind. In dieser Übung sollten Sie Ihr Haus mit der Adresse, der Farbe des Hauses, der Anzahl der Etagen, wenn mehr als eine Etage und etwas in der Umgebung des Hauses, wie zum Beispiel Bäume und Zäune nennen. Als Übung schicken Sie bitte Ihre Tonaufnahme auf Indonesisch an unsere E-Mail voi@voinews.id. Der gewählte Absender, der uns diese Übung beantwortet und sich mit einem interessanten Preis bekommen. Die Gewinner dieser Übung werden im nächsten November veröffentlicht werden. Beispiel: Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Das Program Las Uns Indonesia Sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie fördern kann, bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Lieder von der Gruppe Lila. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder Livestream voinews.it/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied von Lila mit dem Titel Bernafas tanpamu oder auf Deutsch Atmen ohne dich. Dieses Lied wird nur vom Klavier begleitet. Das Lied Bernafas tanpamu erzählt über jemanden, der sich mit der Geliebte getrennt hat. Kann aber die vergangene Liebe noch nicht vergessen, weil noch Liebesgefühl hat. Braucht noch Zeit, ohne seine ehemalige Geliebte zu leben. Das Lied Bernafas tanpamu ist ein populäres Lied von der Bandgruppe Lila. Viel Spaß beim Zuhören.
Tanya arti perhatianku terhadapmu, pasti kau menerka-nerka apa yang tersirat dalam gerakku. Akulah serpihan kisah masa lalumu yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidup. Terbiasa bernafas tanpamu. Thank you.
bagiku lupakanmu dan pergi menjauh, pergi menjauh. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Hanya tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Beri sedikit waktu agar ku terbiasa bernafas tanpamu. Bernafas tanpa.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied mit dem Titel Bernafas Tanpamu von Lila. Lila ist eine Bandgruppe, die am 1. Juli 2007 in Jakarta gegründet wurde. Sie besteht aus 5 Personen, Naga als Sänger, Adinata als Gitarrist, Dharma als Keyboardist, Dennis als Bassist und Amek als Trommelspieler. Im Jahre 2013 wurde aber Amek als Trommelspieler mit seinem Bruder die Finin ersetzt. Im Allgemeinen spielt die Gruppe Lila die Musik von Pop und alternativem Rock Rhythmus vor. Liebe Zuhörer, wir präsentieren Ihnen das Lied mit dem Titel Magic. Dieses Lied ist ein Hitslied des 2. Albums von Lila mit dem Titel Lebih dari Bintang oder Mehr als Stern, das im Jahre 2013 veröffentlicht wurde. Das Lied Magic beschreibt jemanden, der sich verliebt, so das, was die Geliebte macht, wie als Magic ist. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Magic. Viel Spaß beim Zuhören.
It's magic, semua yang Ahab. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Hey, semua yang kau berikan, it's magic. It's magic.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, das war Magic von Lila. Der Name der Lila-Band stammt aus dem Themaslied der Lieblingsband ihrer Mitglieder Oasis. Das Wort Lila stammt aus der Sanskrit-Sprache, das Fruch und Energie bedeutet. Für die Mitglieder stellt der Name von Lila die starke Beziehungen der Lila-Mitglieder, die sich immer optimistisch und fröhlich in ihrer Musikkarriere verhalten. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musik Regenbogen für heute über die Bandgruppe Lila. Zum Schluss präsentieren wir Ihnen zwei weitere Lieder von Lila mit dem Titel Gak Romantis oder Nicht Romantis und Mantan Kekasihku oder die ehemalige meine Geliebte. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah, janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak tiap helah nafasmu, aku gak
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Aku terpaksa menangis, aku terpaksa merintih. Cahayaku semakin redup, memilukan. Kau masih bisa ku lihat, suaramu masih ku dengar. Namun kenyataan ini mengharukan. Seseorang di sana telah memilikimu.
Es ist 1 Uhr westindonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.